NDR Info. Intensivstation.
Und hier ist sie, die aktuelle Ausgabe der Intensivstation.
Und ich appelliere an alle, diese auch zum Innehalten zu nutzen.
Ja, bitte, wer es mag und kann. Und man weiß ja auch von Frau Klöckner, dass sie eine Fachfrau in Sachen Innehalten war und ist. Und Innehalten ist ja immer ganz gut, weil wann denn sonst, wenn nicht im Sommer? Und erst dann, wenn man innegehalten hat und womöglich auch noch einen Schritt weiter ist, also in sich gegangen ist, da wird einem ja vieles klarer. Oder um es gleich mit Karl Valentin zu sagen, heute in mich gegangen, auch nichts los.
Mit Humor geht einiges, auch das Ernste, viel leichter.
Ja, absolut. Das ist die Erkenntnis 1. Und Erkenntnis 2?
Haben wir den Mut zum Zuhören?
Ja, so nämlich. Und damit willkommen zur Juli-Ausgabe mit dem scharfen Blick zurück. Am Mikrofon ist Stefan Fritsche. Und schon wieder ist ein Monat rum und man denkt ja, so ein Juli, ja komm, was soll da noch passieren? Ist ja eh gleich Urlaub, ne? Aber hey, nix da. Der Juli ist satirisch gesehen ja immer der Underdog der Monate gewesen, gefolgt vom apathischen August. Aber dieses Jahr wollte der Juli auch mal vorne mitspielen und hat er auch.
It's the biggest deal ever made. Thank you very much.
Ja, the biggest deal ever made. Ist also die neue 30. Also 15% Zölle auf alle Waren der EU in Amerika, außer Tiernahrung. Stahl und Aluminium. Da bleibt es bei 50%. Und dazu kommen
hunderte Milliarden, die für Waffen, für Energie jetzt in die USA fließen sollen, die ja eben nicht in Europa investiert werden.
Genauer gesagt sind es 750 Milliarden für Gas- und LNG-Käufe und nochmals 650 Milliarden an Investitionen. Boah! Das ist eine ganze Menge. Ausgehandelt hat diesen Deal für die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ich jetzt im Studio in Brüssel begrüße. Guten Tag, Frau von der Leyen.
Guten Tag, Herr Fritsche.
Sagen Sie, kann die EU mit diesem Deal wirklich glücklich und zufrieden sein?
Ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir erreichen konnten. I'm very pleased with the position we could reach.
Je suis... Ja, danke. Auf Deutsch reicht's uns völlig. Die Übersetzungen können sich sparen.
Genau darum geht es mir ja. Sparen. Und es gibt ja wohl keinen anderen Ort auf der Welt, wo man so viel über das Sparen lernen kann wie in Schottland.
Also 15% Zölle und zig Milliarden zusätzliche Ausgaben in den USA, wenn das Sparen ist... Gott, da möchte ich gar nicht wissen, wie Ausgaben aussieht.
Die Zölle hätten ja auch doppelt so hoch ausfallen können. Also haben wir da schon mal die Hälfte gespart.
Sie argumentieren ja wie meine Frau, wenn sie ein sündhaft teures Designerkleid kauft, weil es um 100 Euro runtergesetzt wurde. Sie behauptet dann nämlich auch, sie hätte nicht 700 Euro ausgegeben, sondern 100 Euro gespart.
Das kann ich nicht beurteilen. Ich erwerbe meine Kleidung nicht im Ausverkauf. Das ist mit der Würde meines Amtes nicht vereinbar.
Trotzdem sieht es für mich und für viele Beobachter so aus, als hätte sie Donald Trump nicht nur über den Tisch gezogen, sondern sie auch noch dazu verpflichtet, den Tisch von den USA zu kaufen und künftig auf den Export von Tischen in den USA zu verzichten.
Wie Sie den Bildern in der internationalen Presse unschwer entnehmen können, saßen Herr Trump und ich in zwei hochlinigen Ledersesseln. Da war zwischen uns überhaupt kein Tisch.
Das war doch nur bildlich gesprochen, bitte.
Es ist genau diese Art der tendenziösen und unkorrekten Darstellung, die mir die Arbeit unnötig schwer macht. Natürlich wäre es mir lieber gewesen, Herr Trump hätte völlig auf eine Zollerhöhung verzichtet. Aber eines kann ich Ihnen mit meiner Erfahrung als siebenfache Frau und Mutter versichern. Wenn Sie es mit einem störrischen, pubertierenden Kind in seiner Trotzphase zu tun haben, dann geht es nicht um optimale Ergebnisse, sondern nur darum, dass Sie mit der ganzen Familie heil durch den Tag kommen. Und zumindest das ist uns in Schottland gelungen.
Ja, das mag ja sein. Und das hält jetzt für wie lange?
Ich bin EU-Kommissionspräsidentin und Hellsehen fällt nicht in meinen Zuständigkeitsbereich.
Ja, Frau von der Leyen, ich danke für dieses Gespräch. Alles Gute nach Brüssel. Der Juli. Ein Hammermonat. Zum Beispiel schlug er kürzlich auch auf der Terrasse des Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin ein. Anlässlich der Sendung Musik aus Berlin. Eine Spezialausgabe eines musikalischen Sommerinterviews der ARD mit AfD-Chefin Alice Weidel.
Ganz viele Leute haben diese ganz konkrete Frage.
Das bringt so
nichts. Sie sagen jetzt eine allgemeine
Debatte. Ich habe Ihre konkrete Frage. Es ist extrem lustig, ja.
Wir führen hier wirklich gerade ein Sommerinterview. Frau Beidel sagt gerne mal, dass sie was nicht verstanden hat, aber in diesem Fall gibt es sicher Gründe, dass man das sagt, weil es unglaublich laut auch wirklich ist. Ich verteidige gerade, dass sie wirklich nicht zuhören.
Aber was soll das? Warum sagen sie das?
Ich habe gedacht, warum singen die immer nur eine Zwei-Wort-Strophe? Das macht man noch heute gar nicht mehr, oder? Da wirst du doch irre. Bisschen mehr Text hätte man sich auch gewünscht. Speziell von der Aktivistengruppe Zentrum für politische Schönheit. Also schön war das nicht. Zwei Worte. Bisschen mehr hätte ich mir gewünscht. Oh, dann wäre das ja wenigstens noch YouTube-fähig gewesen. Aber 15 Minuten, zwei Worte, Leute, bitte. Next time, bisschen kreativer. Und auch bitte so laut, dass ich was verstehen kann, ja? Das war ja echt schwer, weil Alice Weidel und Markus Preis immer dazwischen gequatscht haben. Da kommt dann auch keine gute Laune auf. Und zum Schluss dann noch ein Downer.
Können Sie uns drei Dinge nennen, die in Deutschland richtig gut laufen?
Einfache Frage, da hätte sie mal irgendwas Positives stattdessen.
Ganz schwierig.
Ja Gott, schwierig. So schwierig kann es doch nicht sein. Wenn sie wenigstens mein Wasserhahn, meine Nase oder hey, die Gesellschaftsspaltungsstrategie der AfD genannt hätte. Das läuft doch gut, aber nix. Langweilig wie immer. Wenn ich das schon höre, schwierig.
Ja, ich bin recht ehrlich zu Ihnen, weil ich eine ehrliche Politikerin bin.
Ehrlichkeit ist praktisch Ihr zweiter Vorname. Alice Ehrlich Weidel.
Frau Weidel, ich will es mit Roland Kaiser einfach mal sagen. Was hat dir dein Herz gestohlen?
Hinter all dem Hass und den Parolen, was hat dir dein Herz gestohlen?
Wie kann man so eiseskalt, so hasserfüllt als Mensch eine solche Rede halten, wie Sie das eben getan haben?
Ach komm, Herr Miersch, Hass kann doch auch ehrlich sein. Ehrlicher Hass ist immer noch besser als unehrlicher. Das war nicht das Einzige, wo der Juli so richtig zugeschlagen hat. Im Bundestag hielt er auch noch reiche Ernte. Beispiel Beatrix von AfD und Storch in der Kanzlerbefragung. Und einer sehr, sehr lustigen Fake-Frage.
Frau Brosius-Gersdorf hat gesagt, dass ein Kind, das 9 Monate alt ist, 2 Minuten vor der Geburt, keine Menschenwürde zukommt. Können Sie es mit Ihrem Gewissen vereinbaren, diese Frau zu wählen, wissend, dass vermutlich diese Dame in Kürze über die Abschaffung des 218 abstimmen wird?
Hat sie nie gesagt und sie wird im zweiten Senat eher nicht über Abtreibung abstimmen. Das hat bisher immer der erste Senat getan, aber wurscht. Und da hat der Merz für einen Moment nicht aufgepasst.
Auf Ihre hier gestellte Frage ist meine ganz einfache Antwort ja.
Tja, schade. Damit wurde Storchs Frage ja bestätigt, obwohl es eine Fake-Frage war. Also wenn wir da sind, ja, dann freuen wir uns auch mal auf weitere tolle Fragen von Frau Storch. Wie wäre diese zum Beispiel?
Donald Trump hat gesagt, dass Deutschland eigentlich nach Grönland der 53. Staat der USA und der erste in Europa sein müsste. Können Sie es da mit Ihrem Gewissen vereinbaren, so lange wach zu bleiben, bis die Wolken wieder lila sind?
Tja, ja, Frage klingt toll. Antwort?
Auf Ihre hier gestellte Frage ist meine ganz einfache Antwort ja.
Ach Menno, wieder falsche Frage. Es wäre doch nur der 52. Staat gewesen.
Donald Duck hat gesagt, dass schon in wenigen Wochen die Sonne erlischt. Können Sie es da mit Ihrem Gewissen vereinbaren, weiterhin auf Solar und nicht auf Atomstrom zu setzen?
Na, aber jetzt, oder, Friedrich? In wenigen Wochen, das hat er so nicht gesagt. Vorsicht.
Ist meine ganz einfache Antwort ja.
Siehste, wieder reingefallen. Also das muss besser werden das nächste Mal, lieber Friedrich. Also achte nächstens drauf, ob es stimmt oder ob es KI war.
Es hat in Deutschland keine Regierung gegeben, die zum Anfang ihrer Regierungszeit alles wusste. Keine. Das nehme ich auch selber auf meine Kappe, da hätten wir vielleicht auch etwas besser.
Nicht wir, Sie, lieber Herr Merz, meine Güte. Merkst du selbst, oder? Also die Richterwahl zum Bundesverfassungsgericht jedenfalls war der Reinfall mit sehr viel politischem Schaden. Demokratie beschädigt, Koalition beschädigt, Frau Brosius beschädigt, Bundesverfassungsgericht auch irgendwie mit beschädigt, Jens Spahn beschädigt, was besonders schwer wiegt, finde ich.
Das war am Freitag nicht schön.
Das ist keine Kleinigkeit, um die es hier geht.
Aber das ist nun auch keine Krise.
Es geht um die Autorität und Funktionsfähigkeit eines Verfassungsorgans.
Ja, unsere Demokratie lebt.
Die Verfassungsrichterwahl ist eine politische Entscheidung.
Ja, wissen Sie, in solchen Fragen, wenn es um solche Personalfragen geht, geht es auch um Gewissensfragen.
Ist eine politische Entscheidung.
Über allem steht die Gewissensfreiheit eines jeden Abgeordneten.
Dass die Parteien der demokratischen Mitte wissen müssen, welche Verantwortung sie tragen.
Das ist nun wirklich kein Beinbruch.
Die Koalition hat sich jedenfalls selbst beschädigt, natürlich.
Das ist nicht schön, aber das ist nichts, was uns umwirft.
Das kann ich nicht wollen und viele in Deutschland auch nicht.
Und das wird uns nicht nochmal passieren. Und das wird auch in Zukunft möglicherweise weiter passieren. Es ist eben schwierig.
Ja, wird objektiv schwieriger.
Nochmal, das Ganze ist undramatisch.
Es geht hier um Autorität und Funktionsfähigkeit.
Wir sind gerade mal 10 Wochen im Amt.
Das müssen wir zur Kenntnis nehmen.
Wir haben uns wahrscheinlich alle überfordert in den letzten Tagen.
Am Ende sind die Richter am Verfassungsgericht Richter.
Eindeutig ja.
Wenigstens darauf haben sie sich geeinigt. Boah. Und jetzt bleibt die Frage, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Und was erwächst daraus? Fakt ist, es gab eine Social-Media-Kampagne gegen Frau Borsius-Gersdorf im Vorfeld der Wahl und viele in der Unionsfraktion haben das nicht erkannt oder wollten nicht oder durften nicht. Jedenfalls wäre es schön, wenn da mal eine Nachhilfe in Sachen Medienkompetenz in der Union gäbe.
Guten Tag, ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Gümpel. Ich bin Kommunikationsforscher an der Universität Worpswede und ich bin von Friedrich Merz eingeladen worden, um hier mit Ihnen von der Unionsfraktion darüber zu reden, welche Schlüsse wir aus der gescheiterten Wahl der Bundesverfassungsrichterinnen und Richter ziehen können.
Ja, der Fehler war ja wohl, dass die SPD die Borsius-Gersdorf überhaupt aufgestellt hat.
Absolut nein. Der Fehler war, nicht zu erkennen, dass bereits 10 Tage vor der Abstimmung eine gezielte Kampagne gegen Frau Borsius-Gersdorf gestartet wurde. Da ging es zunächst um ihre Haltung zur Impfpflicht und zum AfD-Verbot. Ihre Forderung nach einer rechtskonformen Korrektur des Abtreibungsrechts kam ja erst später dazu.
Das ist doch egal, was wann kam. Die Frau befürwortet Abtreibungen. Die kann doch von einer christlichen Partei nicht gewählt werden. Was soll daran eine Kampagne sein?
In diesem Fall alles. Und das muss man eben erkennen. Und das wäre ihr Job gewesen. Anstatt kritiklos nachzuplappern, was rechte Trolle gezielt in die Welt gesetzt haben.
Aber wir sind und bleiben eine christliche Partei. Und sogar der Bischof von Bamberg hat sich gegen sie ausgesprochen.
Da Karlsruhe nicht in der Diözese Bamberg liegt, sehe ich dann nicht so die direkte Zuständigkeit. Im Übrigen, ausgerechnet die katholische Kirche, nicht? Aber Frau Borsius-Gersdorf ist sicher gern dazu bereit, auf die Auslegung der Bibel zu verzichten, wenn der Herr Bischof sich aus dem Verfassungsrecht raushält.
Und was sollen Ihre sogenannten rechten Trolle denn überhaupt für ein Interesse an der Frau haben? Hm?
Gute Frage. Weiß jemand hier, um welchen Senat des Bundesverfassungsgerichts es bei dieser Wahl geht?
Soviel ich weiß, um den 2.
Richtig. Und ist dieser 2. Senat befasst mit dem Abtreibungsrecht? Na, keine Wortmeldungen? Gut, dann werde ich es Ihnen sagen. Nein, damit befasst er sich nicht. Womit er sich aber im Falle der Fälle beschäftigen würde, wäre ein Verbotsverfahren gegen die AfD. Und dazu hat Frau Borsius-Gersdorf eine klare Position. Und deswegen wollen rechte Kreise sie als Verfassungsrichterin verhindern. Das hätte man erkennen können und müssen.
Ach, nur weil die AfD gegen die Frau ist, muss ich für sie sein, oder wie?
Nicht zwangsläufig, aber es hätte sicher nicht geschadet, sich zu fragen, cui bono, wem nützt es, wer hat da ein Interesse? Stichwort Kampagnen. Ich sehe schon, wir müssen aber eben ganz von vorn anfangen. Aber jetzt zum Abschluss erstmal alle die Hefte raus und 10-mal schreiben. Augen auf beim Chatverlauf, wenn einer Öl ins Feuer gießt, nicht alles glauben, was man liest.
Intensivstation mit Stefan Fritsche. Die Regierung ist 100 Tage im Amt und irgendwie hat man das Gefühl, also echt jetzt? Geschwärzter Spahn-Bericht wegen Maskendeals, Sondervermögen, jetzt doch Bauturbo, Investitionsboost. Boah, Merz ständig in der Luft. Hat er keinen Außenminister? What happened to what a fool? Irgendwie ist das Image dieser Regierung noch nicht so, wie es angekündigt war. Ich dachte eigentlich doch immer an blühende Landschaft.
Das ist zu einfach.
Ändert aber nichts. Andere Regierungen hauen auf die Kacke. Die Amis zum Beispiel.
Go Trump! Check out these proud Americans rocking our Trump merch. I wear my Trump hat every day. Supporting Trump never felt this good. Join the movement. Wear it loud. Wear it proud. Get your American-made Trump gear today.
Go Trump, check out unser Trump-Merchandise. Ich trage mein Trump-Cappy jeden Tag. Trump zu unterstützen hat sich noch nie so gut angefühlt. Sei dabei, trag's mit Stolz und offensiv. Hol dir deine in Amerika produzierte Trump-Ausrüstung noch heute. Ja, das klingt doch gleich geil. Egal, was Trump für einen Scheiß macht. Mach eine Baseball-Cap draus und schon läuft's. Das sollte sich unsere Bundesregierung auch mal auf die Kappe schreiben.
Jetzt neu im Fanshop deiner Bundesregierung.
Du änderst häufig deine Meinung? Was gestern noch ein absolutes No-Go war, ist heute ein absolutes Muss? Kein Grund, dich mit einem schlechten Gewissen zu verstecken. Im Gegenteil, zeige Flagge und hol dir das Friedrich-Merz-Fähnchen. Einfach in den Wind hängen und dich und andere überraschen lassen, wofür du morgen bist.
Gegen übermäßige Machtfülle und Machtüberkonzentration hilft das Lars Klingbeil Selbstgeißelungsset. Bestehend aus einem Päckchen halbherziger Entschuldigung, der großen SPD-Parteitagsklatsche, verbalen Gelpflastern, um von dir verursachte Verletzungen zu überdecken und ein paar Wattebäuschen, um harte Entscheidungen künftig weicher zu verpacken.
Und natürlich hat die Bundesregierung in ihrem Fanshop auch an die Kleinsten gedacht. Holt euch das Verena Huberts Lego-Set und zündet wenigstens in eurem Kinderzimmer den Bauturbo. Mit nur 15 Teilen ist das Set ratzfatz aufgebaut und das ganz ohne Anleitung. So wenig Bürokratie gab's noch nie beim Bauen. Worauf wartest du noch? Werde auch du zu Huberts der Baumeisterin.
Können wir alles wieder in Ordnung bringen?
Jo, wir schaffen das!
Ich glaube schon!
Und jetzt ganz neu im Bundesregierungs-Fanshop. Nach den kultigen 4,50 Euro Schrottmasken und dem Bestseller-Ratgeber zur salzfreien Ernährung, der nächste Verkaufsschlager aus dem Hause des Bundesgesundheitsministeriums. Der Nina Waken 500. Dieser extra breite Filzstift schwärzt unangenehme Dokumente wie das Abi-Zeugnis oder den letzten Kontoauszug nicht nur zeilen-, sondern gleich seitenweise. Der Nina Waken 500. Schwärzen wie die Profis.
Alle, die heute noch im Bundesregierungs-Fanshop bestellen, bekommen gratis wahlweise einen 1-Liter-Kanister subventionierten Agrardiesel oder Bettwäsche aus dem Ministerium für Arbeit und Soziales. Denn wenn schon die Rentenreform verschlafen, dann wenigstens bequem.
Der Fanshop deiner Bundesregierung. Politik zum Verschenken und für zu Hause.
Intensivstation, die NDR-Satire-Show mit Stefan Fritsche. Ich muss sagen, der Juli hat mal so richtig gezeigt, was er satirisch drauf hat. Kürzlich mussten wir uns mit der neuen Wortschöpfung Boomer-Soli befassen. Eine Wortkreation aus dem Hause DIW, also Deutsches Institut für Wirtschaft. Eine Organisation, die sich gern auch mal mit fachfremden Themen beschäftigt. Worum geht's?
Wohlhabende Rentnerinnen und Rentner sollten für Ärmere mitbezahlen durch einen sogenannten Boomer-Soli.
Richtig gehört, arme Rentner. Hier kommt eure Rettung.
Darum lass uns arme Rentner sein. Flicken auf den Hosen und die Brötchen klein. Lass uns arme Rentner sein. Mach mit beim Rollator-Tanz, wenn du dir einen leisten kannst. Oder lass ihn von den Enkeln kaufen, die nie mit dir spazieren laufen. Lass uns arme Rentner sein.
Reiche Rentner zahlen für arme Rentner. Eigentlich eine großartige Idee. Also, dass wir da nicht früher...
Das hat mich ja getroffen wie der Blitz aus heiterem Himmel. Also ich verstehe überhaupt nicht, wie man auf solche Idee kommen kann, die Boomer jetzt auszuspielen als die Generation, die jetzt irgendwie am Ende eines langen Marathonlaufes ihr Preisgeld jetzt auch noch hergeben soll an irgendwelche anderen.
Irgendwelche anderen? Das sind Mitrentner, die sind alle in einem Cluster. Da darf man auch mal solidarisch sein, meine Güte. Es ist ja wie bei der Tafel, nur ohne Äpfel und Radieschen.
Guten Tag, bin ich hier richtig in Sachen Rentenberatung?
Also im Prinzip schon. Ihren Rentenantrag müssen Sie aber direkt bei der Deutschen Rentenversicherung stellen.
Ich kriege ja schon lange Rente, wenn auch nicht sehr viel. Aber eben deswegen bin ich ja hier. Es soll auch demnächst diesen Boomer-Soli geben, wo die mit viel Rente was an die mit wenig Rente abgeben.
Also bisher ist das ja nur ein Vorschlag vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Da ist ja noch nichts amtlich und ich habe auch so meine Zweifel, dass daraus wirklich was wird.
Wieso denn nicht? Das ist doch eine ganz tolle Idee. Ich kriege als Rente nur ein paar hundert Euro, weil ich nur so kurz angestellt war. Und zum Beispiel mein Schwager, der kriegt 8 bis 9 Mal so viel. Die Sau. Da könnte er mir doch gut was abgeben. Und wenn er das schon nicht direkt macht, dann wäre so ein Gesetz doch genau richtig. Wenn wir uns zum Beispiel zum Billardspielen treffen, dann säuft er sich durch meine Wein- und Whisky-Vorräte. Aber lässt er dafür mal was rüberwachsen? Fehlanzeige. Diese Schmarotzerzecke.
Bei der kleinen Rente haben Sie Wein- und Whisky-Vorräte?
Ja, sicher. Der Weinkeller ist ja direkt unter dem Billardzimmer.
Sie haben in Ihrer Wohnung ein Billardzimmer?
Nee.
Ich dachte schon.
Ich habe keine Wohnung. Ich habe ein Haus. Also eine Villa, genau genommen mehrere. Aber natürlich nicht alle mit Billardzimmer. Auf meinem Landsitz habe ich stattdessen einen Golfplatz. Aber nur 9 Loch. Man will ja nicht angeben. Hm?
Das klingt aber nach einem schönen Vermögen.
Naja, es reicht schon. Firma verkauft, die paar Millionen angelegt. Und heute kommt ja auch durch die Immobilien regelmäßig was rein. Schließlich gehört mir hier die halbe Innenstadt.
Und warum wollen Sie dann, dass Ihnen andere Rentner von Ihrem hart erarbeiteten Altersgeld noch was abgeben?
War nicht meine Idee. Und es war ja auch nicht mein Vorschlag, dass Vermögenswerte, Mieteinnahmen und Kapitalerträge da nicht mitgerechnet werden. Aber also ich finde das völlig richtig. Weil hier werden ja die alten FDP-Werte hochgehalten, wie der Schutz des Privatvermögens. In Memoriam Lindner und Co. Aber mal so gefragt, wie viel müsste mein Schwager denn abdrücken, so prozentual?
Nach dem Vorschlag des DIW käme das auf die Höhe seiner Rente an. Was hat Ihr Schwager denn beruflich gemacht?
Oberregierungsrat.
Ihr Schwager war also Beamter. Dann wäre er bei der Babyboomer-Solidaritätsabgabe ohnehin außen vor.
Na super, Solidarität. Dann vergessen Sie es. Im Grunde ist das ja eine dämliche Idee.
Ach, viel bessere sind aber aktuell auch nicht in Sicht.
Lass uns am Rentner, lass uns am Rentner, lass uns am Rentner sein.
Intensivstation, die NDR-Radiosatire mit Stefan Fritsche. Der Juli war auch ein echt schlecht gelaunter Monat. Ständig diese Horrormeldung. Ja, die Rente ist nicht sicher, wissen wir. Wollen wir aber nicht wissen. Fachkräftemangel, ja auch, unschön, Stimmungskiller. Jetzt auch noch die Pflege, auch unsicher und nicht mehr bezahlbar. Wissen wir auch, ist schlimm, ja. Stimmung sinkt noch tiefer. Jetzt hilft nur noch ein Eis.
Kostenexplosion in der Pflege. Mehr als 3.000 Euro für einen Heimplatz.
Kannst ja gleich ins Hotel gehen. Und warum ist das so?
Insbesondere natürlich haben wir große Lohnsteigerungen gehabt, die sich dann entsprechend auswirken.
Weil die Pflegekräfte besser verdienen, was natürlich
schön ist. Pflegekräfte verdienen besser, das ist eine auch politisch so gewollt.
Ja, ich sehe uns noch auf den Balkonen stehen während Corona und für die Pflegekräfte klatschen und auch bedauern, weil sie ja so schlecht verdienen. Und jetzt tun sie es. Und hey, ja, das wird natürlich auch meinen Anteil verteuern. Ah, das wollte ich aber nicht. Mi. Ja was, Pflege ist ein politisch voll heißes Eisen. Da kann man sich nicht nur die Finger verbrennen, sondern auch Gesicht und Gesäß. Und deswegen lagert man das Thema jetzt aus in eine Kommission, ja, die Pflegereformkommission, die seit 2 Wochen im Amt ist und einen echt üblen Job hat. Motto: Lösung ohne Leiden. Also diese Pflegereform ist ja doch umfangreicher, als ich dachte.
1000 Fallstricke. Im Grunde die Quadratur der Ellipse.
Okay, also was haben wir bisher?
Analyse, Anstieg Zahl Rentner, Bedarf Pflege bis 2040.
Ja, und?
Ja, dramatisch. Normalerweise müsste man die Beitragssätze erhöhen.
Frau Wacken will das nicht, das weißt du. Wir haben eh schon zu hohe Sozialversicherungsbeiträge.
Und zu wenig Wähler. Und bei Erhöhungen werden es noch weniger. Je mehr, je weniger. Also Ying und Yang, Ping und Pong, Ernie und Bert.
Komm bitte, jetzt werd nicht albern.
Bisschen Spaß muss doch auch in der Pflegekommission sein, meine Güte.
Mit der AfD im Nacken hört der Spaß auf.
Dann haben die doch auch keine Lösung.
Erwartet von denen aber auch keiner. Also wenn schon keine Beitragserhöhung, dann Leistungskürzung.
Was willst du denn da noch kürzen? Das Mittagessen?
Okay, verstehe. Dann vielleicht die Gehälter der Pflegekräfte?
Witzig.
Ja, okay. Was, wenn wir das Pflegeeintrittsalter auf 75 plus festlegen?
Bitte? Was ist mit denen, die jünger sind und pflegebedürftig?
Für die neue Versicherung. Nennen wir nicht Pflege, sondern Sozialbetreuung U75.
Ja, kostet auch Geld.
Ja, aber anders. Das ist wie ein neues Konto. Ja, neues Spiel, neues Glück. Weißt du, altes Konto ausgeglichen und das neue noch nicht im Soll.
Ja, oder wie bei PayPal. Heute bestellen und erst in 30 Jahren bezahlen. Dann aber richtig.
Ja, Problemverlagerung in die Zukunft. Quasi wie immer.
Wie immer ist out. Oh. Was wir brauchen, ist ein völlig neuer Ansatz.
Ja, meine Güte, weiß ich auch. Aber wie soll der aussehen?
Ich hab's. Gehört Pflege nicht eigentlich auch streng genommen zur Infrastruktur?
Ah, ja. Warte, ich google das mal eben. Ah, hier. Infrastruktur bezeichnet die Gesamtheit aller grundlegenden Einrichtungen und Systeme, die für die Funktionsfähigkeit einer Volkswirtschaft und Gesellschaft unerlässlich sind.
Bingo! Einrichtungen unerlässlich. Na also, haben wir es doch. Infrastrukturpflege aus dem Sondervermögen. Sauber, diskret, wählerfreundlich. Geil.
Ja, ich rufe die Waken an. Wir sind hier fertig.
Dass wir da nicht früher drauf gekommen sind.
Schlimm ist ja neben Akne auch noch die Tatsache, dass vieles momentan so unter dem Radar abläuft. Haben Sie schon mal was von Geheimpreisen für Medikamente gehört? Na, bisher waren die Preise, die die Pharmaindustrie mit den Krankenkassen ausgehandelt hat, transparent. Jetzt aber bald nicht mehr, denn jetzt können diese Preise geheim bleiben, wegen des neuen MFG. Ja, das ist das Medizinforschungsgesetz. Und daran hat eine Firma wie Eli Lilly ein fundamentales Interesse. Denn die produzieren diese Abnehmspritze Mounjaro, kennen Sie. Schwere Probleme werden ganz leicht, trotz Cola, Popcorn und Nachos. Und weil ja die Pharmaindustrie, wie man weiß, unter chronischem Geldmangel leidet, soll jetzt erstmal bei einem Medikament ganz legal verschwiegen werden, was die Krankenkasse von den lächerlich billigen 1.126 Euro für eine 3-Monats-Packung zahlt, wenn es die auf Rezept gibt. Mounjaro, das ist die kleine Abnehmspritze, die für das Konto von Eli Lilly eine fette Zunehmspritze ist und verständlicherweise bleiben soll. Deshalb möchte man einfach nicht, dass andere Staaten erfahren, welchen Rabatt deutsche Krankenkassen auf den Listenpreis für Mounjaro möglicherweise erhalten. Geheimpreis nennt sich das dann. Und warum dieses neue Konzept einfach super ist, ist jetzt auch Thema der neuen Fanzeitschrift der Pharmalobby, die Apothekenumschau. Whatever we do, we feel okay,
we feel alright on every single day. Fette Gewinne und dicke Überraschungen auf dem Kassenzettel. Dafür sorgen Pharmadealer, Lebensmittelkonzerne und die Adipositheken-Umschau. In der neuesten Ausgabe lesen Sie, für wen sich das Big Revenue-Menü mit Double-Tiefkühl-Pizza-Burger-Royal, 8 Liter Eimer Softdrink und 6 Abnehmspritzen im Set mit Lobbysoße so richtig lohnt. Wie künstliche Intelligenz besonders schöne Produktnamen wie Mounjaro für Abnehmdrogen erfindet, die nach der unvergleichlichen Erfolgsformel Schokoriegel plus Betriebssystem minus Afrika klingen. Warum es für Investoren immer wieder äußerst lukrativ ist, erst mit dem Schaffen und dann mit der Beseitigung eines Problems doppelt zu verdienen. Ob der Unterschied zwischen Mondpreisen und Geheimpreisen wirklich größer als ein Viruspartikel ist. Und wie man Geheimpreise ganz ohne Sehhilfe auf dem Kontoauszug erkennt. Lesen, was den Pharmaumsatz und den Kassenbeitrag dick macht. Die Adipositheken-Umschau. Alle 14 Abnehmspritzen neu.
Lex Eili Lilly, könnte man sagen. Oder auch eine Hand wäscht die andere oder besser desinfiziert sie. Weil der Pharma-Riese Eili Lilly wird in Deutschland, jetzt kommt's, 2,3 Milliarden in Hightech-Produktionsstätten für sowas wie Mounjaro stecken. Das Geld muss ja irgendwie wieder reinkommen. Und wer jetzt einen Zusammenhang zwischen dem neuen Medizinforschungsgesetz und dieser Investition sieht, der liegt natürlich ganz falsch.
Eine Hand wäscht die andere Hand. Ich halte das Maul und kassiere. Geheimes Wissen ist wie ein Band, das jeden Feind mit mir vereint. Solange ich profitiere.
Deutschland macht Urlaub, jedenfalls die, die es sich leisten können und sehr gern auch im Ausland. Das heißt, man muss sich ja irgendwie über die Grenze begeben und das ist momentan nicht ganz so einfach. Bin unlängst über die holländische Grenze gefahren. Zurück bei Einreise nach Deutschland wurde schön kontrolliert, so wie früher. Ja, der Grenzwahn der neuen Regierung macht's möglich. Jetzt wird kontrolliert an der Grenze, damit niemand mehr illegal einreisen kann. Damit hat die kleine GroKo ja auch das Versprechen eingelöst in Sachen illegaler Einreise von Migranten. Aber sowas von hart durchzugreifen, wird ja auch mit Notlage begründet, weil die Anrainerstaaten ihre Flüchtlingspolitik auch nicht in den Griff bekommen. So begründete es jedenfalls Söder bei Lanz. Also, als das anfing mit den Kontrollen, habe ich mich an der deutsch-französischen Grenze mal umgeschaut. Neben mir steht Polizeioberrat Walter Grünhagen, dessen Aufgabe es ist, die Anforderungen, die Innenminister Dobrindt an die Grenzkräfte stellt, hier in die Tat umzusetzen. Und das ist keine leichte Aufgabe. Wie sieht's aus, Herr Grünhagen?
Ich sag ja immer, rechnen muss man immer mit allem. Aber natürlich wussten wir, was auf uns zukommt und haben uns darauf eingestellt. Der Grenzübergang ist sechsspurig. Das heißt, wir haben hier drei anforderungsspezifische Doppelspuren.
Entschuldigung, anforderungsspezifisch?
Genau. Wir teilen die Grenzgänger gleich in drei Gruppen. A. Warenverkehr, B. Pendler, C. Illegale und Sonstige. Gruppe A erhält Schnellabfertigung, B. wird zügig durchgewunken und bei C. gucken wir dann genauer hin.
Ja, nehmen wir aber nur mal die Gruppe B, also die Pendler. Wie wollen Sie sichergehen, dass sich da niemand unberechtigt durchmogelt?
Naja, Pendler kommen ja regelmäßig durch. Da muss man sich nur die Gesichter merken. Das machen wir mit KI.
Sie nutzen künstliche Intelligenz zur Gesichtserkennung? Ist das legal?
Keine künstliche Intelligenz. KI ist die Kollegin Immenhof. Ah. Die hat ein Personengedächtnis, das ist schon unheimlich. Ah. Zweimal gesehen, nie vergessen.
Und die illegalen Migranten, die reihen sich tatsächlich in die Spur C ein?
Müssen sie ja, sonst gibt's Ärger. Ich meine, klar, da ist denn schon mal ein Marokkaner oder ein Afghane, der glaubt, mit einer Baskenmütze auf dem Kopf, ein Baguette unter dem Arm, könnte er so durchhuschen. Aber die fischen wir schon raus.
Ah ja, bleibt aber das Problem mit Personen, die selbst ohne Aussicht auf Erfolg einen Asylantrag stellen wollen.
Sie wissen doch, was Merz und Dobrindt gesagt haben. In Abstimmung mit unseren Nachbarn, haben sie gesagt. Also haben wir uns mit den Franzosen abgestimmt und eine geniale Lösung gefunden.
Ja, und wie sieht die jetzt genau aus?
Gucken Sie mal da vorne auf der französischen Seite. Da ist diese Linksabbiegerspur. Davor ist ein Schild, da steht in 10 Sprachen drauf Asyl.
Ja, und wohin führt diese Spur?
Einmal links rüber, über den Parkplatz, dann im Bogen, hinter der Verwaltung rum, rechts rum und dann wieder rüber über die Grenze. Zack, sind Sie wieder in Frankreich. Kein Kontakt, kein Antrag. So einfach ist das.
Ja, einfach, aber effektiv. Und damit von der deutsch-französischen Grenze zurück ins Studio. Intensivstation, die Radiosatire mit dem Juli-Rückblick. Bleiben wir doch noch kurz bei unserem Innenminister, der jetzt auch darauf drängt, Migranten aus Afghanistan wieder nach Afghanistan zurückzuschieben. Nee, abschieben, glaube ich. Zurückschieben wäre euch schlecht, aber abschieben hat sich ja dann doch bisher durchgesetzt. Was hier allerdings bisher sehr schwierig war, eben weil Afghanistan, Taliban, keine Ansprechpartner und vieles mehr. Aber das passiert jetzt.
Ja, haben wir mitgekriegt, Herr Dobrindt. Ja, war eine sehr gute Idee. Ja, wie die Maut. Nein, das war nicht ironisch. Ja, wir kümmern uns, Herr Dobrindt. Tschüss. Der meint das echt ernst.
Dass er direkt mit den Taliban verhandeln will?
Ja.
Wirklich? Du kannst doch nicht mit demokratiefeindlichen Extremisten reden.
Sag das mal der Wagenknecht. Die reden doch jetzt auch mit der AfD.
Wie stellt er sich denn die Verhandlungen vor? Wir haben da doch nicht mal eine Botschaft.
Da muss er wohl selbst dahin.
Als ob die Taliban den ernst nehmen, so einen glatt rasierten Milchbubi.
Dann kleben wir ihm einen Bart an.
Oder wir schicken direkt Söder dahin. Wenn der sich in den Sommerferien nicht rasiert, sieht er aus wie einer von denen.
Ja, am besten mit einer Bayernflagge als Turban.
Und Söder wird das machen. Trotzdem würden die nicht einfach so abgeschobene Flüchtlinge zurücknehmen. Da musst du denen schon was bieten.
Was willst du denn bieten? Weißwürste essen die nicht, Weißbier trinken sie nicht und weiße Toyotas haben wir nicht.
Das Problem ist ja auch eher, dass man damit eine terroristische Regierung quasi anerkennt. Wieso will das Dobrindt?
Ihm ging's doch nur um die Meldung. Er will sich als den großen Abschieber inszenieren. Deals machen, egal mit wem. So wie Trump halt.
Das bringt mich auf eine Idee. Trump hat doch einen nagelneuen Abschiebeknast in Florida eingeweiht. Stimmt, das waren starke Bilder. Und auch ein starker Name. Alligator Alcatraz.
Und sowas soll Dobrindt in Deutschland machen? Hier gibt's doch gar keine Alligatoren.
Mist. Aber wir haben doch jetzt menschenfressende Welse in diesem Badesee in Bayern.
Wurde der nicht erschossen?
Einer ja, aber da gibt's noch mehr.
An dem See willst du ein Abschiebegefängnis bauen?
Warum nicht in dem See als Insel? Wir bauen den ersten Knast, bewacht von wahnsinnig wütenden Welswächtern. Also die Bild wird's nehmen, auf Seite 1.
Und was jetzt mit den Verhandlungen mit den Taliban? Was sage ich jetzt dem Dobrindt?
Sag einfach, die haben gesagt, wir sollen später nochmal anrufen. Die sind gerade bei einer Steinigung.
Im Juli warten wir ja auch immer auf Sommerlochtiere. Sprich, Tiere, die so groß und wichtig sind, dass sie das Sommerloch komplett stopfen. Dieses Jahr ist bisher nichts. Ah, gut, der sogenannte Killerwels vom Brombachsee in Bayern vielleicht, der aber mit einer Maschinenpistolensalve unschädlich gemacht wurde. Aber sonst nichts. Aber hey, dafür zum Glück ein Skandal.
Zunächst mal ein unglaublicher Skandal, dass so etwas möglich ist und dass offensichtlich weder im Kultus- noch im Finanzministerium jemand das merkt.
Ganz Deutschland wundert sich, ja, lacht vielleicht auch, über Baden-Württemberg, wo sie ja alles können. Ah, leider können sie keinen Überblick über Lehrerstellen behalten, denn seit 2005 waren da 1440 freie Lehrerstellen als besetzt gemeldet.
Na, im ersten Moment ist man schockiert, wenn man natürlich sich fragt, wie konnte ein Fehler so lange unentdeckt bleiben? Ich war ja selbst auch in der Verantwortung als Kultusminister und man kriegt ja nicht eine Liste von allen 115.000 Lehrkräften vorgelegt und kontrolliert quasi, ob auf jeder Stelle auch ein echter Mensch sitzt. Aber was mich dann doch wieder wundert ist, warum merkt man nicht, dass in jedem Jahr etwa 120 Millionen Euro übrig bleiben?
Tja, oder? Kann er sich eigentlich selbst fragen, denn er war ja von 2013 bis 2016 selbst Kultusminister Andreas Stoch. Ja, insgesamt ein Skandal, der viele Sommerlochtiere in den Schatten stellt. Man kann jetzt vermuten, ob es vielleicht noch mehr Dinge gibt in Baden-Württemberg, die es nur auf dem Papier gibt. Eins aber ist klar, Ministerpräsident Kretschmann hängt tief mit drin.
Also ich kann das immer noch nicht fassen. Was für ein Grasdackel löscht 1440 Stellen in der Bildungsrepublik Deutschland. Wo würden wir heute dastehen, wenn 20 Schuljahre lang viel mehr Lehrer unsere Schülerinnen und Schüler unterrichtet hätten? Dann hätten wir viel mehr Exzellenzcluster. Stattdessen stehen wir jetzt als Deppen der Nation da. Wir können alles außer Computer, rechnen, Haushalt aufstellen, Controlling, Schulen betreiben und Hochdeutsch. Wer war denn 2005 Ministerpräsident, als die Stellen von der IT geschreddert wurden? Wem habe ich das denn zu verdanken?
Hallo Winfried, ich bin's, der Günther.
Ha, das war ja klar, dass der Oettinger den Pfusch in seinem ersten Amtsjahr abgeliefert hat und zur Belohnung dann noch Digitalkommissar wurde.
Na klar, ich hätte doch keine Chance gehabt gegen die GEW, die Sozen und die Lehrer- und Elternlobby, Lehrerstellen für alle sichtbar zu kürzen. Stattdessen habe ich die Dipsy-Software installiert, haho, und habe das Kinderland Baden-Württemberg ausgerufen. Mal ehrlich, was haben Kinder denn lieber? Schule oder Fernsehen? Sind Lehrer ihre Vorbilder oder eher Comicfiguren und Popstars? Und so haben wir dann jedes Jahr hübsche, überraschende Haushaltsreste gehabt, die dann im nächsten Jahr in alle möglichen anderen Projekte fließen konnten, statt noch mehr faulen linken Lehrern ihre Toskana-Urlaube zu subventionieren.
Ja, was für Projekte, um Gottes Willen.
Wirtschaftsförderung im Allgemeinen und Bahnprojekte im Besonderen. Ohne die kleinen Haushaltssondertöpfle am Jahresende wäre aus Stuttgart 21 statt 27 ein Stuttgart 32 geworden. Wieso hat deine grüne Kultusministerin eigentlich ewig nicht gemerkt, dass die Stellen verschwunden sind?
Da hör mir auf, deren Stelle streiche ich höchstpersönlich. Günther, wir müssen die Sache mit den Lehrerleichen im Keller jetzt jemanden in die Schuhe schieben, der sich nicht mehr wehren kann. Sonst ist es unser politisches Todesurteil.
Kein Problem. Der Filbinger hat's verbockt.
Der hatte doch noch gar keine IT-Abteilung.
Umso besser. So hat er keine Spuren hinterlassen. Schlimm, was da verbrochen wurde. Ich hatte immer so einen Verdacht.
Intensivstation, die Radiosatire mit Stefan Fritsche. Ja, der Haushalt spielte im Juli ja auch eine wichtige Rolle. das Infrastrukturpaket von 500 Milliarden und was man damit alles machen kann. Und vor allen Dingen, wie man den Haushalt nach außen hin verkauft.
Und ein Haushalt, auch dieser Haushalt 2025, ist in Zahlen gegossene Politik.
Oh, so ist das. Das ist so ähnlich wie bei den Maskendeals. Corona war in Masken gegossene Gesundheitspolitik oder so. Also der Spahn kann sowas am besten. Übrigens, kleiner Tipp am Rande für lange Sommerabende.
Es gibt sogar bei RTL eine Doku, wo mich ein Team Wochen, Monate, Jahre lang, muss man schon fast sagen, begleitet hat. Und das kann man stundenlang sich anschauen, wenn man möchte.
Ja, ach komm, tagelang würde ich sagen. Als spezielles Sommerkino, 24/7, Spahn. Das nur als kleiner Tipp. Ist was für die ganze Familie. Aber jetzt mal zurück zum Superhaushalt, mit dem er jetzt alles machen kann.
Ich möchte nicht nur Finanzminister, sondern ich will auch Investitionsminister in diesem Land sein.
Ja, aber nicht, dass er dafür doppeltes Gehalt bezieht, bitte. Und dann fällt das jahrelang nicht auf. Da möchte ich eigentlich auch mal Investitionsminister sein. Oder Haus-Raus-Minister. Oder Dagobert-Duck-Minister. Oder noch besser, Baby-Schimmerlos-Minister.
Ich kaufe dich einfach.
Haushalt im Jahr 2025, dann sehen wir Rekordinvestitionen von 115 Milliarden.
Ich schiebe dir hinten und vorne rein.
Das sind 55% mehr als im Jahr 2024.
Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast.
Und auf diesem Niveau geht es die nächsten Jahre weiter.
Ich schiebe dir jeden Tag Cash im Koffer.
Wir werden in dieser Legislatur jedes Jahr um die 120 Milliarden pro Jahr investieren.
Die Versuchung ist so groß,
dass das Schlagloch, das seit Jahren nervt, auf einmal beseitigt wird. Dass die Schultoilette, die schon seit Jahren nicht mehr benutzt werden kann, repariert wird. Dass auch im Dorf die Ladesäule für Elektromobilität ermöglicht wird, dass das Schwimmbad neue Duschen bekommt.
Ich schiebe dir hinten und vorne rein.
Das waren jetzt so viele Aktionen, da kommt man ja ein bisschen in Tüdel. Also nochmal bitte.
Dass das Schlagloch, das schon seit Jahren nicht mehr benutzt werden kann, neue Duschen bekommt. Dass das Schwimmbad, das seit Jahren nervt, auf einmal beseitigt wird. Dass die Schultoilette verlegt wird.
Ja, oder so. Jedenfalls, dass wir Bürger merken, dass da endlich mal was passiert.
Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger das in ihrem Alltag spüren.
Eben, im Alltag spüren. Diese neue Erfahrung wird was ganz Neues sein für uns.
Wir haben sehr gute erste 10 Wochen.
Gut, das habe ich jetzt im Alltag nicht ganz so gespürt.
Es ist eine der besten Bundesregierungen, die wir in den letzten Jahrzehnten in Deutschland gehabt haben.
Ah, ja, jetzt spüre ich was. Ja, es ist eine Mischung aus spontanen Übelkeit und Kopfschmerzen.
Bundestag ist ja nun kein Zirkuszelt, auf das man mal beliebig die Fahnen...
Ja, da spüre ich jetzt auch was. Und zwar den Willen, den Mann zu schütteln. Manchmal habe ich doch den Eindruck, dass im Plenum genauso agiert wird wie in der Manege. So, und jetzt gib mir noch mal den Sprung durch den Sinnreifen.
Es nützt überhaupt nichts, wenn wir allein in Deutschland klimaneutral werden. Selbst wenn wir es heute am Tag wären, würde sich morgen auf der Welt nichts ändern. So.
Doch. Das internationale Engagement nimmt ab, die Einstellung verändert sich, der Klimawandel sagt sich, hey, wenn die sich schon verabschieden, dann ist bald komplett freie Bahn. Ein echt dämliches Argument für die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Aber Thema Klima, die EU will jetzt zulassen, dass CO2-Verschmutzungszertifikate auch im Ausland nachgekauft werden können. Also wenn eine CO2-intensive Firma alle Verschmutzungsrechte aufgebraucht hat, dann kann sie von einem Aufforstungsprogramm zum Beispiel in Zentralguinea oder Bangladesch CO2-Schmutzrechte-Zertifikate kaufen. Und das, finde ich, ist es wert, dass man da nochmal genauer hinschaut.
Was hast du?
Ich habe 10 für 1000.
Woher?
Elfenbeinküste.
Womit?
Minderabholzung.
Was ist das denn?
Das ist ganz einfach. Die holzen 1000 Bäume weniger ab und geben dafür 1000 Zertifikate raus.
So viele? Was kosten die?
Ach, ist nicht der Rede wert. Verrechnen wir mit ein paar Bananenimporten.
Wieso das?
Na, wir haben doch für Chiquitata neulich diese vollklimatisierte Obstlagerhalle in Krummhausen gebaut. Mit der verrechnen wir das intern.
Ah, okay. Wer kontrolliert, dass dann nicht trotzdem abgeholzt wird?
Naja, das hat die Elfenbeinküste versprochen. Und ich habe keinen Grund, daran zu zweifeln. Sonst könnten die ja gar keine Emissionszertifikate ausstellen.
Natürlich nicht, ist ja klar. Was heißt das in CO2 für uns?
1000 Tonnen.
Und das ist sicher?
Nein, das steht doch hier schwarz auf weiß. Und was hast du denn so?
Oh, 300 Zertifikate ab 500 Tonnen macht 150 T.
Oh, sehr gut. Wofür?
Sumpf- und Moorrenaturierung in Bolivien.
Ah, Bolivien. Da hat es doch gerade diese Überschwemmungen gegeben.
Ja, eben drum.
Ach, da haben die das mal eben als neues Feuchtgebiet deklariert und zertifiziert?
Ja, bevor das Wasser wieder abläuft. Genial, oder?
Und wie teuer?
Naja, Bolivien. 1 Euro pro Tonne. Das ist Zertifikathandel aus der Portokasse.
Wow. Warte mal. Also dann hätten wir, ich zähle mal kurz durch. Also damit können wir ja das Stahlwerk jetzt bis Mai 26 ohne weitere CO2-Abgaben weiterlaufen lassen.
Ja, so hat jeder was davon. Elfenbeinküste, Bolivien und der Standort Deutschland.
Großartig. Weitermachen. Ich kümmere mich jetzt um Nordkorea. Die haben da fast keine Emissionen und verkaufen jetzt Anteilsscheinzertifikate dran. Für 2 Liter guten Bourbon-Whisky pro 100 Tonnen CO2. Das ist ein geiler Deal. Bis später.
Ja, bis später.
Intensivstation, die Radiosatire. Was der Juli auch noch brachte, ist die Erkenntnis, was die Superreichen angeht. Also die Milliardäre, Leute, die sich nur noch wenig Sorgen machen müssen. Davon gibt es in der EU wieder viel mehr als letztes Jahr. 2023 waren es noch 570, letztes Jahr schon 600 und dieses Jahr 618. Nach oben natürlich offen. In Deutschland selbst gibt es jetzt mittlerweile 171 Milliardäre, 18 mehr als letztes Jahr. Und ja, weil wir da oben ja relativ eng sind, wollen wir mal downsizen, also von Milliardären runter auf superreich. Dann reden wir über mehrere Tausend, die über ein Nettovermögen von mindestens 100 Millionen Dollar oder 92 Millionen Euro verfügen. Ganz arme Schweine sind aber die bloß Wohlhabenden. Ja, laut Definition müssen die mit 1 bis 2 Millionen auskommen. By the way, nur kein Neid bitte, denn speziell den Herrschaften Superreichen geht's oft überhaupt nicht gut.
Sie sind eine Minderheit, die mit Stigmatisierung und Vorurteilen kämpft. Menschen, die sich in abgeschottete Parallelgesellschaften flüchten. Und doch sind sie mitten unter uns.
3.900 Menschen in Deutschland sind Superreiche.
Gemeinsam müssen diese Superreichen ein Drittel des deutschen Vermögens schultern. Diese Belastung treibt viele Superreiche in die Finanzkriminalität. Doch die Gesellschaft verweigert ihnen Hilfe und Solidarität.
Die Leute sagen immer, ich wäre gierig. Dabei bin ich einfach süchtig nach Geld. Ich meine, am Anfang ist es nur so eine kleine Million und dann kannst du nicht mehr aufhören.
Besonders bitter, Eltern geben ihr Vermögen weiter an die Kinder. So entstehen in manchen Vierteln ganze Generationen von Multimillionären. So wie die Familie von Konstantin P.
Ich habe versucht, aus dem Kreislauf auszubrechen. Ich wollte das ganze Geld ausgeben. Ich habe Häuser gekauft und in unseriöse Kryptowährungen investiert. Tja, jetzt bin ich leider Bitcoin-Milliardär.
Vielleicht geht es auch Ihnen wie Konstantin P. Ihr Konto ist voll, Ihre anderen 87 Konten auch. Und all Ihre schwarzen Konten erst recht. Aber Ihre Seele ist einfach nur leer. Wenn Sie das kennen, fliegen auch Sie zum nächsten Treffen unserer Selbsthilfegruppe.
Anonyme Superreiche.
Immer montags treffen wir uns auf einer exklusiven Privatjacht in Monaco. Bei Blauflossen-Thunfisch in Safransoße geben wir uns gegenseitig Halt, Unterstützung und die neuesten Investment-Tipps.
Ich dachte immer, ich wäre allein. Aber jetzt weiß ich, andere haben noch mehr Kohle als ich. Also bin ich gar nicht so reich. Ich kann mit gutem Gewissen weiter Geld scheffeln.
Anonyme Superreiche. Jetzt beitreten. Mitgliedsbeitrag monatlich 10 Millionen Euro.
Das war sie, die Intensivstation, die aktuelle und einzige Satire-Show, die in den Rückspiegel schaut. Aber viele der Juli-Themen sind auch August-Themen, gekommen, um zu bleiben.
Das nehme ich auch selber auf meine Kappe.
Ja, wo ist die eigentlich? Die sehe ich nie. Wird sicher auch gut aussehen, oder? Ja, heute waren mit dabei Lena Bodewein, Peter Stein, Torben Pöhls, Hartmut Grave, Antonia von Romatowski, Axel Naumer, Richard Berkowski, Sabine Korbmann, Friedemann Weise, Markus Schubert, Jana Fischer und Christoph van der Werf. Und die nächste Intensivstation gibt es dann erst wieder Ende August.
Das ist nicht schön, aber das ist nun auch keine Krise.
Die einen sagen so und die anderen so. Ah, ich will doch noch mal ganz kurz am Schluss die Highlights des Sports ansprechen. Die Frauenfußball-EM war ein grandioses Fest, übrigens auch sprachlich.
Trifft Girelli vorn und hinten. Doppelauer bei der
35-Jährigen. Lauren Hamm, die ist noch immer so viel unterwegs. Ein richtiges Duracell-Häschen.
Und unser neuer Tour de France-Star Florian Lipowitz muss familiär noch nacharbeiten.
Ich wollte eigentlich meine Familie und Freundin anrufen, aber es ist keiner hingegangen. Ja.
Ja, keiner rangegangen, glaube ich. Aber hey, das ist doch sympathisch. Dritter Platz der Tour und Familie geht ohne Handys ins Schwimmbad. Ha, Florian, das muss wirklich besser werden im nächsten Jahr. So, das war's jetzt hier. Am Mikrofon war Stefan Fritsche. Ich wünsche einen schönen August.
Und Ihnen allen wünsche ich eine gute, sitzungsfreie Zeit jetzt.
Oder so. Hauptsache auf der breiten Seite des Lebens.